So, herzlich willkommen zurück zum zweiten Teil der HSV-Matrix über die 90er Jahre beim HSV. Viel Spaß.
Wo wir gerade beim Thema Anfang der 90er und so sind, was mich auch mal total interessieren würde, das ist etwas, was ich halt auch selber überhaupt nicht miterlebt habe. So das Ende des Eisernen Vorhangs und der Zusammenbruch der DDR und dann auch die möglichen neuen Spielwiesen, die sich Osten Deutschlands als auch noch ein bisschen weiter raus ergeben haben. Also würde mich mal interessieren, wie war das so, als man das erste Mal in die ehemalige DDR gefahren ist? Gegen wen hat man da gespielt und was für Leute hat man da so getroffen?
Naja, also gerade was die Polizei angeht, war man natürlich, als die Mauer fiel, war es da natürlich, fehlte es da gänzlich an Professionalität. Ne? Das glaube ich, war unverkennbar und das haben dann vielleicht auch gewisse Leute ausgenutzt oder ausnutzen können. Das war dann vielleicht auch nicht so schwer.
Also ich hab mir zudem hier auf als Vermerk gemacht, offene Hose.
Also es war, oder so.
Es war wirklich so, die Kontrolle da drüben war gar nicht gegeben und man konnte sich benehmen wie die berühmte offene Hose. Also das erste Mal, dass der HSV da drüben gespielt hatte, war Anfang 1990. Erst auf dem Freitagabend ein Hallenturnier in Schwerin und hat dann am nächsten Tag ein Freundschaftsspiel gegen den FC Magdeburg, ebenfalls in Schwerin auf der Paulshöhe gehabt. Und da sind halt ganz viele HSV-Fans eben nicht den einen Tag hingefahren und den nächsten Tag wieder, sondern sind zum Teil auch ohne, dass es da großartig Hotels gegeben hätte oder so, über Nacht geblieben. Also wir haben uns da auch bei irgendwelchen Leuten irgendwie ins Studentenwohnheim eingekauft, irgendwie, dass wir da übernachten konnten und sind da in einer, zu dem Zeitpunkt muss man sagen, klassischen DDR-Diskothek irgendwie den Abend über gewesen. Und da war es natürlich, es hat alles gefühlt nichts gekostet. Und genau so haben die Leute sich dann halt auch benommen, ne? Wo die irgendwie gesagt haben, oh Mensch, so eine Flasche Rotkäppchen-Sekt, das ist ja schon was Großes. Die wurden da halt irgendwo so in jeder Hand eine irgendwie genommen. Und dementsprechend offene Hose trifft das, glaube ich, ganz gut.
Vielleicht ist das auch einer der vielen Gründe, warum diese beliebte Ost-West-Konfliktlinie zwischen den...
Das liegt nicht nur an uns.
Ach so,
das liegt
okay.
Daran, weil die anders sind.
Okay. Ja, jetzt gibt es da irgendwie, du sagtest gerade schon so eine, Regino Bengmann, fällt dir noch irgendwas ein, gerade so zu den Anfangszeiten in der ehemaligen DDR, so Begegnungen, du sagtest, das war auch von der Anreise her ganz speziell irgendwie.
Vielleicht auch gar nicht so auf die Anreise begrenzt, also die Frage ist ja auch, wie haben die sich fankulturell in den Jahren davor entwickelt und war das jetzt irgendwie gänzlich anders, weil man auf einmal ein Auswärtsspiel im Osten hatte oder... hatte man das Gefühl, das hat sich schon so relativ parallel alles entwickelt.
Also ich erinnere mich zum Beispiel, ich weiß, das ist eine Passage, die mir gerade in dem Buch in kleinen Gruppen ohne Gesänge so hängen geblieben ist, wo Alex darüber berichtet, dass man da ankam und auf so eine Horde Eingeborenen mit Badelatschen, die aber nicht wenig oder so Birkenstockartigen Schuhen, aber nicht wenig angezündet waren, wenn es darum ging, auch die Auseinandersetzung mit den Westlern irgendwie zu suchen. Also es waren irgendwie sehr lustige Geschichten, was dieses neue Terrain anging. Da würde ich gerne nochmal einsteigen.
Also das war schon so, dass die komplett anders ausgesehen haben als wir. Also ich glaube, die Beweggründe, zum Fußball zu gehen und auch das Interesse daran, über Fußball gucken hinaus irgendwo ein bisschen Spaß zu haben, das war das Gleiche. Aber die haben halt zum Teil, wenn ich mich an die Rostocker oder Magdeburger irgendwie Anfang 1990 erinnere, die haben halt komplett anders ausgesehen. Also das ist ein Modestil, den man am Ende nicht wirklich irgendwie beschreiben kann. Es ist aber interessant zu sehen, wie schnell das ging, dass die sich, was die Bekleidung anging, ganz, ganz schnell auch an den Westen angepasst haben. Und ehe man sich versehen hatte, sahen die genauso aus wie die Gruppen im Westen. Da war eigentlich kein großer Unterschied mehr.
Gab es da denn auch so, ich sag mal, über die Rivalität auch jenseits des Fußballplatzes das auch so ähnliche, also sind auch so Kontakte entstanden, wie es die Struktur so im Westen hergegeben hat, oder hat sich das nie so richtig in die zu der Zeit da in die Richtung irgendwie, dass es da auch so Ansprechpartner gab für entsprechende Treffen oder sowas?
Na, diese Sache mit den Treffen, das hat sich ja erst viel später irgendwie ergeben. Zum Anfang war es halt wie klassischer Fußball. Du bist da zu den Spielen hingefahren und hast halt geguckt, wie sich der Tag entwickelt.
Und jetzt nochmal so, um auf das Thema Fankultur nochmal direkt zurückzukommen. Wie war das stimmungstechnisch, wenn man im Osten gespielt hat? War das jetzt großartig anders? War da die Atmosphäre irgendwie anders geprägt? Also wenn man jetzt darüber spricht, dass vielleicht auch so Einflüsse aus Großbritannien oder Italien schon in den 80ern rübergeschwappt ist nach Westdeutschland, hat das auch haben es die Einflüsse auch über die Mauer rüber geschafft und man hatte das Gefühl, dass es dort irgendwie ähnlich alles sozialisiert, oder war das wirklich irgendwie auch in der Hinsicht eine andere Welt?
Also ich find schon, dass es noch insofern eine andere Welt war, als dass es einfach ein paar Jahre hinter unserer Entwicklung, was die Fanszenen anging, hinten anstand. Das, also so wie es auf uns gewirkt hat, war es deutlich unorganisierter. So wie es sich für uns dargestellt hat, das war alles weniger greifbar irgendwie. Das waren auch alles so, ja, man, nicht aus heutiger Sicht, aber damals, es waren halt alles komische Menschen. Du bist da hingekommen, die Polizei war irgendwie seltsam, die Menschen waren seltsam. Es hat ja am Anfang auch bevor da die D-Mark eingeführt wurde, trotzdem wieder alles nichts gekostet.
Es war deutlich unorganisierter, ne? Also ich sag mal, auch am Stadion, gerade was die Sicherheit angeht, was die Polizei angeht, also das, man hatte ja teilweise schon das Gefühl, dass da alle überfordert waren und gar nicht wussten, was da eigentlich passiert ist. Und wenn man dann noch, ich sag mal, mit einer Gruppe das zu tun hatte, die dann auch sich nichts gefallen lässt, beziehungsweise auch mit Schleichwegen etc., dann war ja dann da frei schießen, ne? Also das muss man ja schon sagen. Also nicht wortwörtlich, aber ich fand es jetzt auch nicht außergewöhnlich, muss ich sagen. Also die Atmosphäre war jetzt nicht außergewöhnlich anders. Die haben sich dann natürlich auch schnell angepasst. Wir hatten ja, glaube ich, in der Saison 91, 92 hatten wir Rostock und Dresden in der Liga. Das war natürlich schon ein bisschen was Abenteuerliches, da hinzufahren, weil es natürlich was Neues war. Aber dass das jetzt so ganz anders, kann ich eigentlich auch nicht. Wie gesagt, denen fehlten natürlich ein paar Jahre, aber das haben die auch schnell dann aufgeholt, ne?
Und aus meinem Empfinden raus, diese ganze Ablehnung dort gegen alles, was aus dem Westen kommt, also alles Wessi, das hat sich eigentlich auch erst ein paar Jahre später so manifestiert. Ich hatte am Anfang nicht den Eindruck, dass sie deshalb irgendwie feindselig gewesen wären, weil wir aus dem Westen waren und die aus dem Osten. Also das war es für mich nicht. Also
im Gegenteil, ich hatte teilweise so den Eindruck, dass auch mal Vereine, mit denen man eigentlich jetzt keine Berührungspunkte, ich kann mich erinnern, wir waren mal in Stendal beim Freundschaftsspiel, da waren irgendwelche Leute aus Magdeburg und der sagte, naja, ich kann ja noch nicht für den HSV sein, aber eigentlich habe ich immer ein kleines HSV. Jetzt, ich glaube, wir waren ja nun auch in der ehemaligen DDR einer der beliebtesten Vereine und das war zumindest am Anfang, ließ man das auch gerade so bei so Vereinen wie Hansa Rostock, merkte man auch, dass da immer noch eine gewisse Sympathie irgendwo da war. Das auch wenn manchmal nur unterschwellig, aber das andere hat sich dann eher später entwickelt, denke ich. Also
vielleicht auch so durch das Ausbluten der Liga, ne? Dass halt viele so
kam Reisungs- sicherlich dazu.
Ja, ne? Also der ein Faktor.
Dass aber das ist was bei mir auch immer hängen geblieben ist. Das erste Spiel, das war jetzt nicht 90, das war 89, glaube ich, als die Mauer gefallen ist, da haben wir ein Heimspiel gehabt gegen FC Porto. Und da waren unheimlich viele DDR-Bürger, die wirklich, also das hatte hier Szenen an der Schnackenburgallee, dass die Trabanten da in Schlange standen. Leipzig grüßt den HSV, das waren alles so Transparente wie auf einer Demonstration, sag ich mal. Und dann waren Leute, die gesagt haben, geht gerade ein Lebenstraum in Erfüllung. Ne? Und das, glaube ich, das hat in der Anfangszeit immer noch für viele, da war auch noch eine gewisse Sympathie irgendwo so da. Zumindest hat man das immer mal wieder gehört und auch immer wieder also ist einem auch gezeigt worden. Das andere hat sich dann, wie gesagt, dann irgendwann auch entwickelt. Aber so am Anfang war das wirklich noch so, dass wir da eigentlich noch ein... Ja, die waren natürlich auch neugierig, ne? Klar.
um beim Thema Sympathien zu bleiben und nicht immer nur sozusagen die Auseinandersetzungen und die Feindschaften hervorzuheben, gab es zu dem Zeitpunkt schon ja sich festigende Fanfreundschaften oder waren das alles eher lose Kontakte? Also Joachim, du bist ja auch, glaube ich, relativ früh schon bei den Rangers gewesen. War das in den 90er Jahren schon ein Thema?
Das war in Hamburg eigentlich so lange, wie ich denken kann, auch immer ein Thema, gerade durch die Rothosen, die ja seit den 70er Jahren im Grunde genommen oder seit den frühen 70er Jahren zum Teil ja schon Kontakte nach Schottland hatten, die dann ja 1977 auch den Hamburg Rangers Supporters Club gegründet haben. Und als ich im Grunde genommen klein war, war das so, dass in der Westkurve, das war damals das Fanzine des HSV-Dachverbands, halt auch immer Geschichten von den Rothosen über ihre Besuche in Glasgow zu lesen waren. Und das hat mich eigentlich damals auch schon immer mitgenommen. Ich hätte es damals nicht als Freundschaft bezeichnet, aber ich glaube, gerade in Kreisen der aktiven Leute irgendwo des HSV-Dachverbands waren die Rangers immer ein Thema. Und letztendlich auch drumherum. Ich weiß, ich habe von Kai Giese, glaube ich, meinen ersten Rangers-Sweater gekriegt. Da war ich 13 oder 14.
Gab es da auch innerdeutsche Kontakte, die erwähnenswert wären?
Naja, es gab Anfang der 80er diese ganzen klassischen Fanfreundschaften. Ich sag mal, der HSV hatte ja Beziehungen überall hin und das war ja auch gang und gäbe, dass sowieso jeder mit jedem irgendwie verbandelt waren. Rausstechend waren dabei letztendlich Frankfurt und Dortmund. Frankfurt ist dann irgendwann weniger geworden. Vorher gab es halt auch noch Kontakte nach Nürnberg, was aber dadurch, dass die halt auch immer mit Schalke befreundet waren, nie die Wertigkeit so hatte. Ja, und Dortmund ist halt Ende der 80er Jahre halt auch kaputt gegangen, ne? Auch über Hooligan-Themen. Dazwischen gab es dann halt irgendwo auf Krawallebene Freundschaften mit Eintracht Braunschweig bis 1991 hin. Und kurioserweise seit 1991 gibt es halt viele und enge Kontakte nach Hannover, die ja zeitweise auch, ich sag mal, weiter gestreut waren. Ne? Ich sag, die CFH hatte ja auch gute Kontakte nach Hannover. Und ebenso lange gibt es eigentlich auch immer freundschaftliche Beziehungen zu Arminia Bielefeld. Was du halt auch immer hattest, war eine kleine Gruppe aus Osnabrück, die regelmäßig zum HSV gefahren sind. Wo ich nie sagen würde, dass das eine Fanfreundschaft war, aber das waren für uns waren das halt damals HSVer, die aus Osnabrück kommen. Und das waren aber teilweise 20, 30 mal 40, also auch gerne und viel mit dabei.
Wenn ihr jetzt so mal so den Blick zurücklegt, so was würdet ihr sagen, was hat sich so am meisten verändert, beziehungsweise was vermisst ihr so am meisten aus dieser Zeit?
Naja, das geht ja eigentlich schon damit los. Ich fand, damals waren auch die Stadien natürlich, hatten gewisse Einstellungskriterien, ne? Also Einstellungsmerkmale. Sowas wie damals den Bökelberg oder so. Heute ist das so alles so ein bisschen, ich sag mal, das wird irgendwo auf Brachland gebaut, ist alles ein Baustil fast, ne? Also da gibt's kaum Unterschiede und das war sicherlich schon alles ein bisschen besser und es war vielleicht nicht alles so super professionell. Man musste zumindest am Anfang auch ein bisschen mehr selber organisieren und sich selber überlegen, wie man zu dem und dem Spielfilm. Man darf ja auch nicht vergessen, ich sag mal, der ICE, glaube ich, der ist 91 oder so erst eingeführt worden. So, ne? Da musste man beispielsweise nach Süddeutschland schon über Nacht fahren, wenn man da irgendwie, da hatte man schon mal zwei Nachtfahrten. Ja, das würde ich sagen, das ist so schon mal herausstechend. Also
was
ist das,
wenn du sagst, so Bökelberg, was sind also an diesen alten Stadien so die Besonderheiten? So, was, ist,
ja,
was macht
er da so speziell aus? Ich würde sagen, heute ist natürlich alles irgendwo fast gleich. Ne? Und der Bökelberg beispielsweise, ich sag mal, wenn man da schon ein paar Umdrehungen drin. Da muss man schon vorsichtig sein, dass man da nicht die Stufen runterfällt, weil das war extrem steil. Die Lage war natürlich, besser geht es nicht, mitten in der Stadt. Also das sind natürlich, das hatte auch, die Stadien hatten für mich einen anderen Charme halt, würde ich mal sagen. Auch das alte Parkstadion, das war nicht immer alles schön, aber es war irgendwo imposant, es hat was hergemacht. Und ich habe auch unser altes Stadion geliebt. Also das bleibt ja nicht aus. Aber heute ist viel so ein gewisser Einheitsbrei, würde ich sagen. Und es ist dann alles irgendwo auch weit ab vom Schuss. Und das ist ja so ein Trend, der mittlerweile sich da schon entwickelt.
Ja, das stimmt. Also mit den Stadien, da hat man schon auch das Gefühl, dass natürlich durch die WM 2006 erstmal irgendwie eine gewisse Professionalisierung stattgefunden hat. Und dann aber auch viele kleinere Vereine, die das jetzt nicht direkt betroffen hat, in den Jahren darauf nachgezogen sind und fast so ein bisschen wie so ein Fibrock-Stadion, das irgendwie wie so ein Stecksystem zusammengesetzt wird. Und wenn man jetzt sich in den Stadien bewegt, dann weiß man gar nicht, bin ich gerade in Augsburg, in Wolfsburg oder sonst was, weil das irgendwie Mainz. alles
die Seele auch, ne?
Genau, also, und irgendwie tatsächlich auch nicht mehr wirklich in den Städten, sondern man hat die Stadien, die eine zentrale Lage hatten, ja eigentlich alle platt gemacht und dann außerhalb der Stadtgrenzen irgendwo direkt an die Autobahn auf dem Feld gesetzt. Das ist schon so eine Entwicklung, die auf jeden Fall echt schade ist.
Es ist halt einfach vieles mittlerweile sehr austauschbar. Das ist am Ende, wie wir jetzt gesagt haben, die Stadien, die sehen sich alle sehr ähnlich. Die Gegenden, wo die Stadien liegen, die sehen sich alle sehr ähnlich. Es ist halt einfach auch alles zu durchgestylt, finde ich. Also das fängt letztendlich beim Kauf der Eintrittskarte an. Früher hat man sich kurzfristig entschlossen, irgendwo zum Auswärtsspiel zu fahren. Dann wusste man, ja, fährst du hin, kriegst aber da am Kassenhäuschen auch noch eine Eintrittskarte für den Gästeblock zu kaufen. Wenn du dich heute nicht irgendwie Monate vorher damit beschäftigst, wo du gerne hinfahren willst, dann verpasst du halt den Vorverkauf für das Auswärtsspiel und musst dann letztendlich gucken, wo kriege ich überhaupt noch eine Karte her. Du kannst sowas nicht mehr spontan entscheiden. Du kannst dich nicht einfach auf dem Sonntagmorgen in den Zug setzen und sagen, heute fahre ich zum Auswärtsspiel oder heute fahre ich zu irgendeinem anderen Fußballspiel. Das hat es ja auch oft genug gegeben, dass man, wenn der HSV gerade nicht gespielt hat, zu irgendwelchen anderen Spielen gefahren ist, wo du dir immer sicher sein konntest, da hat noch ein Kassenhäuschen auf und ich kriege noch meine Karte. Heutzutage gibt es vor einigen Stadien, glaube ich, nicht mal mehr Kassenhäuschen. Also ich weiß es nicht. Also und das ist, ich kann mich an Spiele erinnern, da ist man nach München gefahren, irgendwie in den 80ern und hat sich vorher keine Karte geholt, sondern hat die feinsäuberlich am Olympiastadion am Kassenhäuschen geholt. Dafür ist man dann einen Tick eher zum Stadion rausgefahren, aber das musste man nicht alles irgendwie Wochen und Monate im Voraus planen. Heutzutage ist es natürlich auch so, es gibt ungleich viel mehr Leute, die Interesse dran haben, zu Spielen des HSV mitzureisen. Das macht natürlich, das verknappt das Ganze natürlich auch noch. Und was zum einen sehr schön ist, aber letztendlich ist das auch alles so erheblich schwammiger geworden. Früher war es einfach auch teilweise viel, viel persönlicher, wenn man irgendwo in den Zug eingestiegen ist und da saßen 50, 60 Leute, ja, auch zu Supporters-Club-Zeiten war das so, die Leute, die regelmäßig gefahren sind, die kannten sich alle, die wussten teilweise einfach auch mehr voneinander, die da haben sich auch Freundschaften entwickelt und alles und heutzutage ist es so, ja, irgendwie viele von den Leuten, die da irgendwo zum HSV reisen, man kennt sich halt eben nicht mehr, ne? Du kennst noch Leute vom Sehen, ja. Und dann hast du aber halt auch so eine große, breite Masse alleine schon, weil du ja eigentlich jeden Gästeblock mit Leuten aus dem Umland füllen kannst, ist es ja schon so, die kannst du gar nicht mehr alle kennen. Ne? Und da geht halt auch irgendwo so ein bisschen verloren. Klar kommt man auch dazu, wir selber werden ja nun auch nicht jünger. Und die Leute, mit denen wir unterwegs waren, die kommen halt auch nicht alle wieder. Und ich sag mal, die seit 30 Jahren mit zu Spielen mitfahren, ja, es werden auch zusehends weniger, ne?
Hatte das, würde ich dir sagen, dass es auch mit diesem Zusammenhalt, wenn man so will, auch was damit zu tun, dass es damals ja auch eine gewisse abenteuerlustigere Geschichte war, irgendwo nach keine Ahnung, sei es nun Gladbach oder Bremen oder sonst wo, dass man sich so ein bisschen auf die Leute verlassen musste, mit denen man da unterwegs war und sich allein deswegen schon näher kam? Oder wie würdet ihr das beschreiben?
Da ist schon was dran, würde ich sagen, weil insgesamt war man ja schon weniger Leute. Heute ist das ja schon alles sehr, sehr viel und auch sehr, also ich würde eher sagen, es ist halt sehr, auch was Joachim schon sagte, sehr durchgestylt und damals war es vielleicht doch ein bisschen mehr Abenteuerlust und das, was heute so, das geht natürlich auch verloren, klar, man wird natürlich auch älter, ist ja auch klar, aber heute ist es, ich weiß nicht, man sieht es auch teilweise auch so am Publikum, finde ich. Also wenn ich nach München fahre, fällt mir manchmal schwer, da das Gros der Leute noch als Fußballpublikum zu sehen. Da laufen mehr Leute mit Einkaufstüten durch die Gegend. Da fragt man sich natürlich manchmal schon, wo man da eigentlich ist und wo sich das hinentwickelt hat. Und
das frage ich mich hier manchmal ehrlich gesagt
auch. Ich hätte jetzt beinahe gesagt, bei uns finde ich aber schon, sieht man noch, dass es ein Fußballpublikum ist. Also wenn ich jetzt durch die Katakomben gehe beispielsweise, und es gibt ja so Vereine, die auch durch ihre Neubauten, sag ich mal, da auch viel von ihren Möglichkeiten verloren haben. Ich fand immer so, wenn man früher nach Schalke gefahren ist, das war was Besonderes. Man wusste auch, das ist kribbelig, dass der Weg von der Straßenbahn zum Gästeblock, da musstest du mit allem rechnen. Und durch den Neubau, sag ich mal, hat sich das ja schon alles irgendwo, ob das nun gut oder schlecht ist, gut, der eine oder andere wird vielleicht sagen, dass Gott sei Dank, wie auch immer, aber es ist natürlich da auch ein bisschen was verloren gegangen, ne, aus dieser Zeit.
Ja, ich finde es auch schade, dass für mich als jemand, der halt die Zeit nicht so, schon gar nicht Auswärtsfahrten in dem Jahrzehnt mitgemacht hat, wenn ich jetzt so, sei es irgendwie Augsburg oder Mainz oder was wir so gesprochen haben, dass du in diesen Stadien nicht nur, dass die Stadien sich austauschbar sind, sondern auch die gegnerischen Fans, ne, also wo man da irgendwie zu Gast ist, du kriegst gar nicht die Besonderheit mit, was ist jetzt meinetwegen in Mainz besonders, ne, nachdem es Bruchweg oder wie das war ja auch relativ zentral, ne, dass du halt auch was von dem Flair der Umgebung und was das eigentlich ausmacht, diesen Standort, der ist total weg. Und da gibt es ja nun viele Beispiele darüber, wo es im Grunde eigentlich ganz interessant wäre, dort mal so die speziellen Eigenarten der dort lebenden Eingeborenen.
Das geht so natürlich immer verloren. Also ja. Für mich persönlich war eins der beeindruckendsten Auswärtsspiele wirklich, da durften wir nur einmal hin, das war bei 1860, da direkt in Giesing. Und das war wirklich, muss ich sagen, das hat mich beeindruckt, was da los war. Das war umringt von Kneipen, mitten im Stadtgebiet und auch wirklich urige Leute und so. Und man war natürlich auch nirgendwo irgendwie wirklich willkommen. Also das, was man ja eigentlich auf der anderen Seite auch wieder ganz cool findet, wie die da auch aufgetreten sind. Und das hat man ja kaum noch irgendwo. Oder wo hat man sowas noch?
Das ist halt die nächste Sache, dass diese Vereine wie Augsburg und Mainz und Hoffenheim und Leipzig und diese ganzen, ich sag mal, neueren Bundesliga-Vereine, ja letztendlich auch namhafte Vereine mit großen, interessanteren Fanszenen ja irgendwo auch aus der Liga verdrängt haben. Ne, wenn ich mir angucke, eine Stadt wie Kaiserslautern, das hatte immer einen anderen Reiz, da hinzufahren, einen anderen Charme, da hinzufahren. Die Leute dort waren, man hatte den Eindruck, die leben Fußball viel mehr, als wenn du jetzt, was weiß ich, in Sinsheim da irgendwie am Flugzeugmuseum irgendwie aus dem Zug aussteigst. Oder also auch in Mainz finde ich, das ist langweilig da irgendwo. Und da sind halt Vereine früher, was weiß ich, man braucht sich ja nur die zweite und die dritte Liga heutzutage anzugucken, welche großen Namen da alle sind.
Ja, oder sogar Regionalliga.
Also. Oder zum Teil bis in die Regionalliga runter. Und dafür haben wir halt einen Haufen Vereine, gegen die wir ja auch seit unserem Abstieg dann spielen müssen, wo ich sage, ja, da hätte früher kein Hahn nachgekräht. Ne? Also das ist uninteressant. Und ich sag mal, also bis heute, mir reicht das, dass ich einmal in Augsburg war. Also ich sollten wir aufsteigen und die nicht versehentlich parallel dazu runtergehen, ich würde da nicht hinfahren. Das wäre der erste Streicher. Ne? Also die Sache ist, die müssten dafür vermutlich ein neues Stadion bauen. Der einzige Grund, nach Freiburg nochmal hinzufahren, ist, dass die jetzt in irgendeinem anderen Stadion spielen. Aber ansonsten oberster Streichkandidat Freiburg mit Stuttgart zusammen. Was soll ich da?
Und wo wir jetzt gerade uns schon wieder so ein bisschen so gewisse Namen irgendwie aufzählen, noch vielleicht zum Ende der Folge nochmal so große Rivalitäten in den 90ern. So, was würdet ihr sagen, wo waren ganz spezielle Situation, auch noch so ein paar kleine Anekdoten, mit wem hat es am meisten geknallt? Was waren da so die 90er? Ah, oh, Bengmann, tu mal nicht so, du warst auch immer da.
Nee. Also als Rivalität, glaube ich, kann man immer sagen, war immer Bremen, ja, immer oben, ganz klar. Ja, und dann auch viel aus dem Westen, ne? Viele Westvereine.
Schalke hatte immer seinen Reiz, die waren natürlich über Jahre hinweg für alles, was erlebnisorientiert war, das Nonplusultra.
Was gegen hat das ausgemacht bei denen?
Die Masse, die sie hatten und dass das halt wirklich auch brenzlig war, wenn du dahin gefahren bist.
Konntest ja, nach, wenn du aus dem Gästeblock raus bist, glaube ich, konntest du bis 10 zählen. Dann haben die immer irgendwie mal angegriffen, ja, auch von ihrem Hügel. Und also auch als normaler Fan warst du natürlich,
also in den 80ern, weiß ich, waren wir mal mit 15 Leuten in Gelsenkirchen und haben das Spiel aus der Nordkurve, also aus deren Kurve raus angeguckt, weil das deutlich ungefährlicher war, als im Gästeblock zu stehen. Also was da rund um den Gästeblock irgendwie an blutrünstigen Menschen rumlungerte, die eigentlich nur darauf gewartet haben, irgendeinem einer eine Fresse zu hauen, es war unglaublich. Ne? Und das ist, glaube ich, für viele Leute in ganz Deutschland immer so gewesen, Gelsenkirchen ist keiner gerne hingefahren. Ne? Und das hat halt einen gewissen Reiz ausgemacht.
Und das ging auch schon am Bahnhof los, ne? Das darf man nicht vergessen. Die standen ja schon am Bahnhof so zu Hunderten. Also das als Empfangskomitee, was ja heute auch ein bisschen verpönt ist, sag ich mal. Ne?
Ja, beziehungsweise, dass du von so viel Polizei begleitet werden würde, dass du dich da gar nicht mit 100 Leuten sammeln könntest, oder um irgendeinen in Empfang zu nehmen. Ne? Das scheint da aber dann okay gewesen zu sein.
Das war da vollkommen okay. Ich sag mal, ansonsten, ja, Bremen ist traditionell immer irgendwie wie Streit gewesen. Das hat letztendlich auch deren Lage, dass sie an der Strecke in Richtung Ruhrgebiet gelegen haben, häufig zu Sachen geführt, die halt auf unseren Rückwegen irgendwie meistens stattgefunden haben, weil man da ja schnell nochmal für eine Stunde aussteigen konnte und nachgucken konnte, ob vielleicht noch jemand in der Kneipe sitzt oder wie auch immer. Ja, und dann die Westvereine, es hat sich halt alles angeboten. Ich sag mal, die würde ich nicht als Feinde bezeichnen, das waren halt so Gegner. Ja, das war, und ich sag mal, Bochum letztendlich, Spiele in Bochum haben sich immer gelohnt, wenn man da Bock drauf hatte, weil ich sag mal, da hat sich ja nun, das haben wir ja nun mehrfach in der zweiten Liga gesehen, auch nichts verändert. Das hat da auch 1988 schon genauso ausgesehen, wie es da heutzutage noch aussieht, außer dass da vielleicht einzelne Gebäude ausgetauscht wurden oder ein Musical-Gebäude dazu gebaut wurde, aber der Rest ist da ja baugleich. Und so sind die Menschen da halt auch. Also das ist halt, ja, man fühlt sich irgendwo so in der Zeit zurückversetzt und trifft da auf genau die gleichen Leute, die das früher auch waren. Das hat seinen Charme durchaus. Ne? Und ich sag mal, Köln, Düsseldorf. Köln ist auch immer so eine brenzlige Sache gewesen. Du bist ja mit der Straßenbahn aus der Stadt hochgekommen und dann standen an dieser Kreuzung vorm Stadion irgendwie hunderte von Menschen rum und haben in jede Straßenbahn reingestarrt, was da für Leute drin sind und musstest dann auch schon wahlweise an der richtigen Stelle wissen, wann du raus musst oder halt auch wissen, wann es losgeht. Ne? Und das ist ja auch immer spannend gewesen, ne?
Ja, Köln war immer schon brenzlig, das stimmt. Ne? Das war aber auch viel wegen Masse halt, ne? Dass die halt ja, auch immer viele. Große Masse. Und die haben den Standort behalten, ne? Das darf man nicht vergessen. Ne? In Köln ist ja nicht irgendwo anders gebaut worden, sondern das macht dann auch eine Menge aus. Aber mit Bochum, das würde ich genauso sehen. Das ist nicht ohne Grund, dass Bochum eigentlich wahrscheinlich bei den meisten immer das beliebteste Spiel ist. Und das wird es auch bleiben. Ne? Das hat schon alles seinen Reiz. Und das ist auch das, was vielleicht auch alle irgendwo so ein bisschen in den Vordergrund stellen würden, dass da natürlich die Welt noch so ein bisschen in Ordnung ist.
St. Pauli war aber zu dem Zeitpunkt noch nicht so wirklich relevant, oder?
Die gab es da gar nicht.
Ja, das wollte ich hören.
Ja, also wenn wir kurz auf die, eigentlich ist das eine Buzzer-Frage, ne? aber wenn wir kurz auf die eingehen wollen, das muss man ja sagen, die sind ja bis Mitte der 90er gar nicht existent gewesen. Also das ist ja ein solches Lügenkonstrukt irgendwie mit ihrer ganzen Geschichte und Tradition, die sie sich da irgendwie zusammendichten. Das geht ja eigentlich auf gar keine Kuhhaut. Wenn man sich überlegt, dass Anfang der 80er bestand deren Publikum, Das habe ich bestimmt schon mal irgendwo gesagt und das wiederhole ich nur zu gerne. Deren Publikum bestand bei Heimspielen gegen TuS Hessisch-Oldendorf oder den MTV Gifhorn aus 1500 Zuschauern. Und davon waren 500 Leute HSV-Fans, die St. Pauli genauso eingeschätzt haben, wie sie den SC Concordia oder später Altona 93 eingeschätzt haben. Da gab es keine Rivalität. Und zu dem Zeitpunkt sollten das hier irgendwelche Fans des anderen Vereins hören, liebe St. Paulianer. Von diesen 1500 waren auch nicht alle links.
Soweit, glaube ich, haben wir jetzt einen ganz guten Einblick bekommen, was in den 90er Jahren so los war. Ich glaube, so als...
Mit Ausflügen in die 80er.
Mit Ausflügen in die 80er, das gehört natürlich dazu, dann auch beim Zeitstrahl etwas über den Tellerrand zu schauen. Aber ich glaube, wir haben tatsächlich einen ganz guten Eindruck bekommen, wie damals so das Stadionerlebnis aussah.
Was ja letztendlich ein bisschen fehlt, wo ich vermutlich weniger zu sagen kann, ist aber letztendlich Ende der 90er, muss man sagen, haben sich auch die beiden lange Jahre dominanten Ultragruppen in Hamburg gegründet. Da kann ich weniger zu sagen, aber letztendlich, das darf man halt auch nicht vergessen. Auch wenn wir über die 90er reden, auch das sind die 90er. Ne? Und ich sag mal auch, das Ende einer, ich sag mal, dieser ersten Hooligan-Phase beim HSV kam ja letztendlich auch in den Ende der 90er so ein bisschen durch gerade, dass mehr Polizeipräsenz in den Stadien war, dass halt eine andere Aufmerksamkeit auch nach WM 98 in Frankreich letztendlich gegeben war. Auch das sind ja die 90er, also das haben wir überhaupt nicht angerissen. Also da hättet ihr noch Material für einen zweiten und dritten Teil vermutlich.
Ja, wobei man ja auch sagen muss, in Hamburg war das ja zu dem Zeitpunkt auch noch nicht bei den besagten beiden Gruppen ja vom ersten Tag so ganz klar ultra gebrieft, sondern hat sich auch so ein bisschen erst im Laufe der Jahre richtig in die Rolle dann reinentwickelt.
Ja, und die Chosen Few ist ja letztendlich aus dem Gedanken einer Supportgruppe des Supporters-Clubs hervorgegangen. Ne? Also der erste Ansatz war ja letztendlich, dass man auch wieder ein bisschen mehr Stimmung ins Stadion bringen wollte und sich dadurch Leute, die im Supporters-Club aktiv waren, ja zusammengesetzt haben und mehr oder weniger die Chosen Few gegründet haben, weshalb ja auch viele aktive Supporters, Leute, Gründungsmitglieder der Chosen Few sind. Und ich nicht. Das hatte so, ich sag mal, private Gründe damals, da konnte ich mit einigen Sachen nicht so ganz um. Aber das ist ja letztendlich auch gewachsen und daraus entstanden. Aber das gehört auch in die 90er.
Ja, das war so ein bisschen Fluch und Segen, ne? Also der Supporters Club hatte sich zu dem Zeitpunkt so ein bisschen, ich will nicht sagen, in die Richtung eines Reisebüros entwickelt und das ist dann natürlich einigen Leuten so ein bisschen... Ja,
ein politisches Reisebüro.
Ja, auch das und dadurch entstand dann natürlich auch sowas wie eine, heute würde man wahrscheinlich Arbeitsgruppe sagen oder wie auch immer, dass man gesagt hat, es muss sich was ändern und wir müssen auch mal wieder irgendwo ein bisschen auch selbstständiger werden und nicht nur die Zeitung aufschlagen zu dem Zeitpunkt, wann es Abfahrt der nächsten Gruppenreise und das daraus ist das dann entstanden, dass man gesagt hat, wir müssen den Hintern mal ein bisschen wieder hochkriegen und auch mal wieder selber was machen. Dann ging das ja auch mit den ersten, ich sag mal, vorsichtigen Choreografien los. Das war ja noch alles ein bisschen amateurhaft. Also ich glaube, die erste war, hätte ich fast gesagt, das war in Stuttgart mal auf dem Dienstagabend mit 13 schwarzen Pappen. Kommando Kacke.
Kann das sein? Weiß ich,
ich hätte gedacht, diese
Rautenchoreografie in der alten Westkurve, wo halt jeder wirklich nur so eine Raute hochgehalten hat. Das muss irgendwie 97, 98 gewesen sein.
Ja, wir hatten ja auch in der Zeit, als wir 98 große sportliche Probleme hatten, da haben wir dann, glaube ich, auch mal ein Spiel tatsächlich drei Kapos auf der Südtribüne gehabt. Ne? Wir haben drei Megafone ausgeteilt und dann... Und dazu gab es, meine ich, HSV, ich weiß gar nicht, ob das auch wirklich aus Betttüchern zusammengenäht war.
Doch, ich weiß das, ich habe die genäht.
Gut.
Nee, bei uns zu Hause in der Hopfenstraße. Auf der alten Nähmaschine meiner Familie. Da haben wir Buchstaben aus Bettlakenstoff zusammengenäht. Was natürlich
Ein schöner Gedanke war aber natürlich ein H und ein V, das geht noch einigermaßen, weil die gleichmäßig von oben nach unten irgendwie Verbindungspunkte hatten. Das S, das wabbelte da so ein bisschen in der Mitte rum.
Wind nicht einkalkuliert, also das war schon,
das war schon schwierig.
Semi-professionell, aber gut, das war natürlich so
am Stümperhaft.
Anfang. Stümperhaft, ja, aber gut gemeint, wie immer.
Der olympische Gedanke.
Ja, auch da waren wir, glaube ich, nicht so homogen, sondern das war eher dann, die ersten Choreografien waren ja auch schwierig, muss man ja auch sagen, wie man da den Leuten das überhaupt vermitteln konnte. Und ich glaube, das hatten vielleicht Vereine, die nicht diese professionellen Supporters-Club-Strukturen hatten, sondern das aus der Szene heraus selber sich gegründet haben, die waren dann doch irgendwo, was das Ultratum angeht, vielleicht doch etwas besser aufgestellt am Anfang als bei uns. Also bei uns wurde ja durch den Supporters-Club viel abgenommen und waren natürlich so Vereine wie Frankfurt, die dann schnell durch die Decke gegangen sind. Ne? Das hat man dann natürlich auch gemerkt. Und bei uns kann ich mich erinnern, es war unheimlich schwierig, auch dem normalen Publikum das überhaupt zu vermitteln. Also
ja, alleine schon, wenn das mal drum hieß, dass man einen Spruchband machen oder wie auch immer.
Ja, ja.
Also ich erinnere gerne, ich weiß gar nicht, wo waren das, wo wir in der Garage oder auf dem Parkdeck gemalt haben. Oder hinterher auf dem Fußboden groß stand, willkommen im Reich des Bösen.
Ja, ja, das stimmt. Das, ja, und dann eine Autobahn.
An wen war die Message gesandt?
Das war beim Derby. Okay. Ja, man hatte sich ja ab Mitte der 90er viel Mühe gegeben, uns, ich sag mal, jede Scheiße, die Fußballfans irgendwie negativ erscheinen lassen könnte, die hat man uns ja irgendwie auch angedichtet. Also, ich sag mal, das ganze Volksparkstadion bestand ja eigentlich nur aus rechtsradikalen Schlägern, wenn man den Fans des anderen Vereinen hat glauben dürfen. Und deshalb fanden wir damals Willkommen im Reich des Bösen irgendwie so ganz passend.
Welches Jahr war das?
96?
Kommt hin. Ja, 96, das kann sein.
Ich glaube, das war das Spiel, wo der HSV
mit Glasgow
so 9-3-0
gewonnen hat. Ja, das war nach dem Europacup in Glasgow, glaube ich. Ne? Oder davor? War das davor oder danach? Da haben wir doch in der Woche noch in Glasgow gespielt.
Das Wochenende danach.
Oder das Wochenende danach, ja. Naja, und wir hatten natürlich auch so Sachen dann, dass in der Zeit, in den 90ern, ist ja beispielsweise auch uns die Heimat genommen worden. Ne? Der Roten Baum ist abgerissen worden und da haben wir auch sehr viel Transparente gemalt und ich weiß gar nicht, was das gewogen hat. Wir hatten dann auf der Nordtribüne für immer Volkspark. Das war dann unter einer Autobahnbrücke, glaube ich, in Pinneberg oder so, haben wir das dann so in eine Näherei gegeben und so. Also alles, das vergesse ich auch nicht. Das war irgendwie, glaube ich, ein Eidelstädter, den hast du gar nicht gesehen, der das da genäht hat. Denn so eine kleine Klitsche und da hast du nur einen riesen Stoffberg gesehen und dahinter war der Jungs, ich bin gleich fertig. Und das war recht, recht groß und lang und war dann auf der Nordtribüne. Aber natürlich auch schwerer Stoff, sich die Leute beschwert, dann, dass da mal ein Hut abhanden gekommen ist, ne? Bei einer Windböe und solche Sachen. Ne? Also das war nicht jetzt alles vorgemessen oder so. Die Professionalität war noch nicht.
Kein Feuerzeitig-Pika.
Nee.
Da gab es auch noch Kurt noch nicht, der da sonst zu einem Feuerzeug.
Weil ich das gerade verwechselt habe, das mit Für immer Volkspark, das war tatsächlich als die erste Stadionumbenennung, als es AOL-Arena werden sollte. Das fiel ja auch in die Zeit.
Ja, genau wie das Golds raus transparent.
Ja, das war ja so ein Klassiker, den.
Für die jüngeren Leute unter uns mögt ihr das noch erklären?
Naja gut, der hat einen schwerwiegenden sportlichen Fehler gemacht. Ne? Er hat gegen beim Lokalderby halt einen Fehler begangen und dadurch haben wir da unentschieden gespielt.
Unentschieden
kurz vor Schluss. Und das haben ihm natürlich viele Leute übel genommen und dann sickert er auch immer mal durch, dass er auch gewisse Sympathien hat für andere Vereine in Hamburg und dann gab das eine das andere und dann war dieses Golds-Raus-Plakat gemalt und das wurde auch mit Nachdruck aufgehangen. Also ich glaube, das hing auch, als der schon gar nicht mehr bei uns war.
Aber Jahre später.
Das war
Das war schon ein Ausrufezeichen.
Ich glaube, das hing sogar auch näher bei Petrovs noch und so. Ne? Also 2003. Mit
Sicherheit.
Ja, wird mit Sicherheit da gewesen sein. Also das Gedächtnis war dann doch länger und da war er auch schon gar nicht mehr bei uns. Also da wurde das immer noch penetrant aufgehangen.
Den habe ich letztens im Eppendorfer Park mit so mehreren Windhunden spazieren gesehen. Das war ein durchaus skurriles Bild.
Was macht er jetzt? Dog-Sitter?
Wahrscheinlich.
Das ist so etwa das, was er kann. Was zum Beispiel auch überhaupt nicht zur Sprache gekommen ist, dass rund um den HSV gerade in den 90er Jahren eine riesige, blühende Fanzine-Kultur herrschte. Also es gab zeitweise 7, 8 verschiedene Fanzines rund um den HSV. Teilweise auch mehr, teilweise manchmal nur für 1, 2 Ausgaben, aber teilweise auch über Jahre hinweg. Mhm. Na, was natürlich auch immer schon dafür spricht, dass die Leute interessiert sind, sich auch zum einen mitteilen wollen, aber zum anderen halt auch irgendwo versuchen, einen gewissen Einfluss irgendwo anzubringen.
Mhm. Und was für mich immer noch so typisch auch für die 90er ist, was heute auch überhaupt nicht mehr stattfindet, es gab einen richtigen Hype, sag ich mal, damals auch zu Hallenturnieren zu fahren. Also die hatten jetzt einen sportlichen Wert oder nicht, aber auch das haben genug Leute gemacht. Und ob man dann in Bremen war oder in Kiel oder in Essen oder Bielefeld, Münster, also das und dann am Ende war dann ja noch das Masters so, dass man so eine Qualifikationsrunde gespielt hat. Ne, das gab es ja auch in den 90ern. Also,
ja. Ja, lass uns da auch noch mal ganz kurz irgendwie drauf einsteigen. So, wie fing das an, die ersten? Wie war da auch allein so das Setting? Wie wurde da irgendwie gespielt? Was gab es da zu gewinnen? Und was sollte das überhaupt?
Ich glaube, dass also natürlich eine Überbrückung der Winterpause, um Fernsehgelder zu generieren. War allerdings bis auf wenige Ausnahmen, glaube ich, von den Vereinen so auch anerkannt, also dass man da jetzt auch nicht nur die letzte Rumpftruppe hingeschickt hat. Ich glaube, diese Verletzungsgefahr war dann nicht so im Vordergrund. Und das war halt immer interessant, weil dann auch die entsprechenden Vereine vertreten waren. Da gab es wirklich interessante Turniere, bei denen man sagte, oh, da sind ja hier, was weiß ich, in Essen, da ist dann Bielefeld, Münster oder in Magdeburg hatten wir auch mal ein Turnier. Ne? Also oder in Kiel war das dann so eher auf Norddeutschland begrenzt. Ne? Wir hatten ja auch bei uns jetzt noch nicht die große Halle. Also da war ja so Bremer Stadthalle, Ostseehalle, das waren ja schon die eher größeren Sachen.
Ja, aber selbst
bei uns ja auch.
Selbst der Ratsherrn-Cup war ja eigentlich immer dazu angedacht, dass die beiden Hamburger Vereine gespielt haben, Holstein häufig da war, Lübeck mal da war, Bremen eingeladen wurde. Ne, Osnabrück und dann auch immer noch irgendwelche dänischen oder ukrainischen Mannschaften. Also es war halt immer irgendwie, du musstest ja immer quasi einen aus dem Ausland dabei haben, damit du es ein internationales Fußballturnier nennen konntest. Und das hat es über Jahre hinweg gegeben, dass das halt auch immer Bestandteil dessen war, wo sich die Allesfahrer und aktive Szene irgendwo mit auch beschäftigt hat oder auseinandergesetzt hat.
Aber ist ja eigentlich auch naheliegend, ne? Also wenn ich sonst, wenn ich die Möglichkeit habe, auf möglichst engem Raum mit vielen Szenen zusammenzukommen, ja, dass da irgendwie auch ein gewisser Reiz drin besteht, ist ja eigentlich, liegt ja eigentlich auf der Hand.
Absolut. Und wie war das so? In den Hallen hat es denn da auch regelmäßig zu, ich sag mal, Kontakt ist da zu Kontakt gekommen oder hat man das dann mehr über die Gesänge nur ausgetragen? Oder ich meine, das ist ja schon auch ein ganz schön enger Raum, den man gar nicht so trennen kann wie ein Stadion, ne?
Gab da ja mal ein Hallenturnier in Bremen. Anfang der 90er.
Ja, 91.
Ja, mögt ihr da was zu erzählen, was da so los war?
Naja, letztendlich das, was du gerade gefragt hast. Es kam zu Kontakt in der Halle und also dann auch so, dass die Leute Leuchtraketen durch die Halle geschossen haben. Wie du halt auch vermutet hast, Schlägereien in der Halle. Leuchtraketen wurden geschossen. Das Ganze hat es aber eigentlich bei Hallenturnieren ganz häufig gegeben. Also gerade auch diese ganzen Turniere im Westen, wenn da irgendwo in Essen, irgendwo, was weiß ich, Schalke, Duisburg und Essen in der Halle waren, dann ist das da natürlich nicht ruhig geblieben. Oder bei irgendwelchen großen Turnieren in der Dortmunder Westfalenhalle, wenn Schalke eingeladen wurde, dann sind die da halt aber auch mit dem Haufen angekommen, mit dem sie sonst in dem Gästeblock rumgelungert sind. Also das ist über Jahre hinweg ist das tatsächlich auch gerade für die erlebnisorientierten Fans immer eine Sache gewesen, wo man geguckt hat, wo können wir hier hinfahren und wo gibt's eventuell noch irgendwas zu tun. Und ich sag mal, für die weniger krawallorientierten Fans war es halt immer auch eine Sache,
wo man halt seinen Spielern mal nahe sein konnte, wodurch es ja auch letztendlich viele Kontakte von bei uns in Hamburg, von alles Fahrern zu Spielern des HSV gegeben hat, dass man sich auch untereinander zum Teil kannte. Das hat es alles gegeben.
Ich finde das so spannend zu hören, weil man sich das so heute, den heutigen Bedingungen und auch so den Sicherheitsbedürfnissen irgendwie der Öffentlichkeit oder der Behörden oder wem auch immer, wem man das jetzt zuspielen möchte, so, da würde man irgendwie genau einmal so ein Ding stattfinden lassen. Es würde halt irgendwas passieren, so solche Sachen, die ihr gerade beschrieben habt, und es würde nie wieder sowas stattfinden. Es wäre ein Riesenskandal, aber da so das ganze Jahrzehnt über hat das nochmal einfach durchweg stattgefunden, also kein so großartig gejuckt.
Guck mal, in Hamburg, der, ja, früher hieß das Ratsherrn Cup, dann irgendwann, glaube ich, Salzbrenner Cup.
Schweinske Cup
hieß das dann auch noch. Ne? Das hat doch bis in die 2000er rein regelmäßig stattgefunden, und über Jahre hinweg war das doch für diesen Klaps-Kalli-Verein da vom Hafen die einzige Möglichkeit, mal irgendwo den HSV in irgendeinem Spiel auch zu schlagen, wo sie sich dann ja auch immer eingefeixt haben, dass sie dann mal in der Halle gegen ja, die dritte Reserve des HSV irgendwo gewinnen durften. Und da hat es doch auch häufig genug irgendwo Austausch von Körperlichkeiten gegeben, weil man halt eben nicht miteinander kann. Also, und das wurde ja trotzdem jedes Jahr wiederholt.
Ich glaube, dieser eine Schweinze-Cup, wo danach gesagt wurde, so jetzt ist Feierabend, dann als er auf Sport hat, wann war es, 2010? Oder so, also bis dann ging das, glaube ich, noch.
Es war auf jeden Fall noch relativ lange. Ja. Und dann war es irgendwann, glaube ich, so, dass die Veranstalter gesagt haben, entweder kommt der HSV oder St. Pauli, also dass man sozusagen...
bei dem war der HSV gar nicht beteiligt.
Nee, genau. Glaube ich, das war dann mit Lübeck, und dann haben sie festgestellt, dass die eigentlich, egal wie die Konstellation ausschaut, das einfach immer Potenzial bietet, auch mal ein bisschen... knackiger zu werden, und dazu kommt, glaube ich, dann auch wirklich die Entwicklung, dass die Vereine einfach das Verletzungsrisiko da so hoch sind und ja auch die Spieler in der Winterpause lieber in Dubai verweilen, als dann doch als Sportler sich
Schürfwunden zu holen. Ja, und sich irgendwie mit Leuchtkugeln beschießen zu lassen. Oder
und das muss man ja dazu sagen, der Fußballer heutzutage ist ja bei Weitem nicht mehr so robust wie früher. Man geht ja schneller auch zu Boden und hat dollere Wehwehchen auch für weniger.
Ich glaube aber, dass der HSV bei dem Turnier in Bremen sogar abgeschenkt hatte, sportlich, wenn ich mich recht erinnere. Wir hätten uns da theoretisch für das Hallenmasters qualifizieren können, und der damalige Trainer sagte, wir sind hier auch nicht entsprechend aufgetreten, als wenn wir das Turnier abschenken. Und dann im Nachhinein kam raus, dass sie eigentlich ihre Trainingslagerreise schon für das Wochenende des Masters gebucht hatten. Also die konnten eigentlich gar nicht weiterkommen. Das, wenn man das jetzt mal so Revue passieren lässt, war es natürlich auch sportlich eine Katastrophe und eigentlich eine völlige Verarsche am Fan. Aber ich meine, mich dazu erinnern, dass wir da gar nicht, das passte terminlich nicht. Und später war es dann ja auch so, dass wir dann auch gar nicht mehr, glaube ich, sportlich das für nötig befunden haben oder die Trainer das nicht wollten. Deswegen waren wir bei diesem Hamburger Turnier, glaube ich, dann am Ende auch gar nicht mehr in Erwägung gezogen, dass man da daran teilnimmt.
Mhm. Wobei man muss hervorheben, die Jahre 93 und 94, da hat es der HSV jeweils ins Finale des Hallenmasters geschafft. Das eine Mal nach München, das andere Mal nach Dortmund. Und bei den beiden Turnieren wurden auch noch Fanmasters ausgespielt. Also da durften dann tatsächlich auch Fans der Vereine mit anreisen und gegeneinander Fußball spielen. Im ersten Jahr hatte man da so ein, ich sag mal, Allesfahrer-All-Star-Team aufgestellt, was auch schon eine illustre Runde war. Die Leute sind dann letztendlich auch vom DFB dazu eingeladen worden, dahin zu reisen, was auch in mittelschwerem Chaos irgendwie endete, weil am Ende sollten 20 Fans von jedem Verein sein, die da beim Turnier sind und abends auf der tollen Feier für die Fans. Und ich glaube, vom HSV waren knapp 60, 70 Leute da. Und das Jahr drauf hatte man das dann so gemacht, damit das einigermaßen fair ist. Das gab ein Indoor-Cup in Hamburg und der Sieger davon, der durfte halt zum Hallenmasters nach Dortmund fahren. Und das war dann wiederum eine Auswahl von Hooligans, die das Turnier hier in Hamburg gewonnen haben und dementsprechend den HSV bei dem Hallenmasters in Dortmund vertreten haben. Dafür könnten wir dann aber tatsächlich eine komplett komplette Folge aufnehmen, was sich an dem Wochenende da alles abgespielt hat. Die Fanfeier auch wieder mit Menschen, die auf, also nackt auf den Tischen am Tanzen waren. Schlägereien beim Fanfinale selbst. Und also es war recht chaotisch über das ganze Wochenende. Der begleitende Fanprojektler, der da mit war, ich glaube, der hatte noch relativ lange Kopfschmerzen danach von all dem, was er da erlebt hat.
Ja, da sollten wir, glaube ich, bei Zeiten.
Namensvetter von mir übrigens.
Ja. Da werden wir bei Zeiten nochmal tiefer einsteigen. Cool. Vielen Dank, dass ihr da wart und uns Einblicke in diese Zeit gegeben habt.
Gerne. Vielen Dank für die Einladung. Und bei dir können wir ja sagen, dass der HSV gestern zu deinem 40-jährigen Stadionbesuchsjubiläum alles getan hat, um dir einen würdigen Rahmen zu schaffen.
Das kann man so sagen. Wobei das erste Spiel war ein 6:1 gegen Nürnberg. Insofern haben sie sich gestern, waren sie ein bisschen, war's ein bisschen schwächer, aber ich glaube, also das wäre ein bisschen kleinlich da jetzt.
Das habe ich arrangiert. Also kein Problem.
Okay, Dankeschön.
Ja, danke auch. Bitte. Schönen Tag.
Schönen Tag noch.